Das Berliner Humboldt-Forum ist eröffnet und wir schauen uns das, was dort gezeigt wird, in diesen Wochen immer wieder genauer an. Mit unserem Architektur- und Museumskritiker Nikolaus Bernau, der für uns alle Räume und Ausstellungen im Humboldt-Forum in den Blick nimmt. Und so waren wir mit ihm schon im Benin-Saal und in der Pazifikabteilung und gehen jetzt an die Westküste Südamerikas, an den Humboldt-Strom. Hallo Nikolaus, grüß dich.
Hallo.
Wieso wird denn der Humboldt-Strom, also diese Meeresströmung im Pazifischen Ozean, als ein Leitelement der Ausstellung bezeichnet?
Na, ganz einfach, weil die ganze Westseite Südamerikas auf jeden Fall, aber auch Nordamerikas von diesem gewaltigen Strom, der aus der Antarktis bis hoch in die Arktis reicht, ja, ernährt wird im weitesten Sinne, im engsten Sinne des Wortes. Deswegen gibt es dort unglaublich viel Fisch. Deswegen gibt es dort einen unglaublichen ökologischen Reichtum. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und das macht eben die Sache sammlungshistorisch auch so spannend, durch den Humboldt-Strom entstehen auch diese unglaublich trockenen Wüsten, die zwischen den Anden, also diesem riesigen Hochgebirgszug und dem Meer entstanden sind. Und in diesen Wüsten erhalten sich Objekte besonders gut, eben über viele Jahrtausende teilweise. Und das sind die Objekte, die man dort in dieser Sammlung im Humboldt-Forum jetzt sehen kann.
Das sind diese sogenannten Totenbündel?
Also ja. Die Totenbündel gehören mit dazu.
Gehören mit dazu. Aber sag mal, sollten die nicht zurückgegeben werden oder habe ich da was falsch in Erinnerung?
Nee, gar nicht falsch in Richtung. Da gab es eine ganz heftige Kampagne dazu. Das war allerdings eine dieser ganz häufigen Kampagnen von sehr aktivistischen, meistens ziemlich jungen Leuten, ziemlich sicher, fast immer fachfremden Leuten, die sich sehr stark dorthin stellen, groß emotional bewegt sind und maximal wenig mit den indigenen Gesellschaften zusammenarbeiten. Aus Peru, aus Chile, aus Ecuador gibt es überhaupt keine Rückgabeforderungen für diese Totenbündel. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil es die erstens zu Hunderten gibt. Die sind in den Museen teilweise gestapelt, hat mir die Kuratorin Manuela Fischer vom Ethnologischen Museum erzählt. Das ist das eine. Sie sind also überhaupt nichts Besonderes. Sie werden in Südamerika übrigens teilweise nicht eingepackt, wie hier in Deutschland, sondern ausgepackt, wie eine Mumie im 19. Jahrhundert gezeigt. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich die Gesellschaften ja völlig geändert haben. Diese Totenbündel sind sehr, sehr alt, viele Jahrhunderte alt. Sie sind alle aus der Zeit vor der Eroberung Südamerikas durch die Spanier und stehen einfach für eine Kultur, die es in dieser Form schlichtweg nicht mehr gibt. Das heißt, es gibt einfach schlichtweg niemanden aus Familien oder ähnlichen Zusammenhängen, der sagt, das gehört zu mir, das möchte ich unbedingt haben. Das war so eine klassische Debatte, wie man sie relativ oft im ethnologischen Zusammenhang hat und mit der ja gerade das Humboldt-Forum heftig zu kämpfen hat.
Ja, da du gerade das Südamerika der Kolonialzeit angesprochen hast, die spielt aber schon eine Rolle, wahrscheinlich eine sehr deutliche Rolle, oder?
Sie spielt natürlich indirekt dadurch eine sehr deutliche Rolle, weil diese Objekte ja ohne die Kolonialzeit gar nicht nach Berlin gekommen wären, respektive eigentlich ohne die postkoloniale Zeit. Denn als diese Objekte nach Berlin kamen, waren die Staaten Südamerikas bis auf Brasilien alle bereits unabhängig. Das heißt, sie hatten auch eigene Antikengesetze, sie hatten eigene Ausgrabungsgesetze etc. Deswegen sind auch diese ganzen Objekte übrigens, was den juristischen Status angeht, vollkommen legal in Berlin. Aber ansonsten spielt leider die koloniale Zeit eine sehr, sehr geringe Rolle. Also es gibt hinten so einen Abschnitt, der ist ganz toll, weil da nämlich die Gemälde hängen, also weil da unter anderem die Gemälde hängen, die in spanischer Zeit hergestellt wurden von Inka-Prinzen und von Inka-Gouverneuren und Herrschern, weil sich die spanischen Könige nämlich direkt in die Linie der Inka-Herrscher gestellt haben und damit ihre Herrschaft legitimiert haben. Man sieht auch ein Kreuz, was sehr, sehr schön ist. Man sieht auch eine Altardecke, die eben in der traditionellen Webtechnik hergestellt ist. Das heißt, dort sieht man so ein bisschen, wie sich Kulturen gemischt haben. Wenn man dann einen Saal weitergeht, dann entdeckt man dort gleich die berühmte Humboldt-Madonna, also eine ganz, ganz kleine Madonna, die aus Vogelfedern in Mexiko hergestellt wurde. Also aus einem ähnlichen Wechsel zwischen Kulturen und Religionen auch. Und da das ist eigentlich so das Zentrale schon. Und das ist so ein bisschen das Problem bei der Ausstellung insgesamt, muss man sagen. Ihr fehlt so der aktuelle Aufhänger.
Aha, und warum? Wie erklärst du dir das? Warum fehlt das Aktuelle offensichtlich?
Also letztlich vor allem deswegen, weil die Ethnologen des 19. Jahrhunderts, und das sind diejenigen, die diese Sammlungen zusammengestellt haben, weil die gar kein Interesse daran hatten, wie die Menschen heute dort leben. Ihre Vorstellung war ja die, wir sammeln die Welten in Berlin zusammen im Museum, wie sie original sind. Also so der originale Indio sozusagen. Der Indio, der katholisch geworden war, der jeden Sonntag in die Kirche ging, der eventuell europäische Kleidung trug, der war ja gar nicht mehr original. Also hat man sich für dessen religiöse oder kulturelle Umgebung bestenfalls am Rande interessiert. Das ist ja kein Phänomen, was uns vollkommen fremd ist. Ich meine, diese ganze Aneignungsdebatte lebt ja genau davon, dass jemand behauptet, es gibt ein Original und es gibt einen indiskutablen Wandel oder gar Aneignung von Kulturen. Das prägt sich bis heute eben auch in den Ausstellungen im Humboldt-Forum.
Aber nochmal eine grundsätzliche Frage gestellt. Warum haben sich eigentlich gerade Berliner Museen so intensiv mit dem indigenen Südamerika beschäftigt und sich dafür interessiert?
Ja, das ist eine wirklich skurrile Angelegenheit. Das hat mir die Kuratorin Manuela Fischer, die diese ganze Sammlung betreut, versucht zu erklären.
Also es ist auffällig, dass der Gründungsdirektor Adolf Bastian 1875 nach Peru reist, um eine inkaische Sammlung für Berlin zu sichern. Ne? Aus dem, wie er das nennt, aus dem Herzland des inkaischen Reiches aus Cusco. Und klar, das fällt zusammen mit der Reichsgründung, das fällt zusammen mit einer Utopie, die zumindest die Briten und die deutschen Historiker zu der Zeit gepflegt haben, nämlich, dass es das Inkaische Reich eben ein Sozialstaat ist, ein Reich, bei dem der Inka ohne Waffengewalt andere Völker sich untertan gemacht hat und so weiter.
Ja, und das ist noch wirklich skurril. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Heinrich Bastian nach Südamerika reist, letztlich um dort eine historische Legitimation zu finden für die Reichseinigung unter Bismarck und auch die Sozialgesetzgebung unter Bismarck, indem man eben das völlig idealisiert, was das Inka-Reich war. Das war das eine. Und dann gab es natürlich die zweite subkutane Ebene, wir, das evangelische Preußen, das jetzt gegen den katholischen Feind, in Klammern Frankreich, kämpfen muss, so wie die Katholiken ja schon damals die Inkas zerstört haben, weil sie nicht wehrhaft genug waren. Das ist schon eine ziemlich interessante subkutane Geschichte bei der Sache. Da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, ein bisschen mehr zu sehen. Im Zweifelsfalle sogar einfach mal ein Band von Karl May, das Vermächtnis des Inka. Das ist nämlich genau diese Geschichte. Aber so viel Humor hat man dann im Humboldt-Forum doch noch nicht.
Dafür aber du, Nikolaus. Danke dir. Nikolaus Bernau war mal wieder unterwegs im Berliner Humboldt-Forum, heute in der Südamerika-Abteilung.